Gott, unser Vater, wir haben so viele Gründe, dir Danke zu sagen, dass wir überhaupt deine Kinder heißen dürfen. Das ist so ein Privileg. Ich bin überwältigt zu wissen, dass ich dein Kind bin, dass du mich liebst. Und so viele Kinder Gottes vor mir zu haben, die dich lieben und die wissen, sie sind von dir geliebt. Und Jesus, wir sind dir so dankbar für das, was du für uns getan hast, für deine Rettung am Kreuz, für das, was du getan hast, das, was wir nicht selber tun konnten, dass du den Weg zum Vater freigemacht hast. Danke für deine Güte und für deine Gnade. Und Heiliger Geist, wir sind dir dankbar für die Gemeinschaft, die du ermöglicht hast mit Gott, aber auch untereinander. Danke für diese Idee der Gemeinde, dass wir, so unterschiedlich wie wir auch sind, zusammen kommen können, um Gott anzubeten. Und ich danke dir von ganzem Herzen auch für das Wort, für die Bibel. Danke, dass du dieses Wort inspiriert hast und danke, dass du durch dieses Wort zu uns sprichst, auch heute Morgen. Begegne uns, berühr du uns und hilf du mir, dein Sprachrohr zu sein heute Morgen. Amen. Die Geschichte von diesem Mädchen ging um die Welt. Am 9. Oktober 2012 schießt ein Taliban-Kämpfer der damals 15-jährigen Pakistanerin Malala aus nächster Nähe in den Kopf, weil sie sich in ihrer Heimat Pakistan dafür eingesetzt hatte, dass Mädchen und Frauen Schulbildung bekommen. Wie durch ein Wunder überlebt sie das Attentat und weltweit sind die Menschen von ihrer Stärke und Entschlossenheit beeindruckt. An ihrem 16. Geburtstag darf sie vor den Vereinigten Nationen sprechen. Und sie sagt, ich spreche nicht nur für mich, sondern um denjenigen, die keine Stimme haben, Gehör zu verschaffen. Sie hält eine beeindruckende Rede und fordert, dass jedes Kind die Möglichkeit erhält, zur Schule zu gehen. Und sie sagt, ein Kind, ein Lehrer, ein Buch und ein Stift können die Welt verändern. Für ihr außergewöhnliches Engagement erhält sie 2014 als jüngste Kandidatin überhaupt den Friedensnobelpreis. Sie darf in einer großen Prozession in diesem wunderbaren Saal eintreten. Ein Riesenbankett wird ihr zur Ehre organisiert, ein Viergangmenü. Sie darf am Ehrentisch mit der königlichen Familie sitzen und alle feiern die Vision von diesem Mädchen. Es gibt ganz viel Musik, es wird getanzt und alle sind begeistert von diesem Mädchen, das so eine große Vision hatte. Eine Vision wird Wirklichkeit. Ein bescheidenes Mädchen, ein unbedeutendes Mädchen hat eine große Vision, eine Stimme zu sein für all die Menschen, die keine Stimme haben. Und sie sagte einmal, wenn die ganze Welt schweigt, macht eine Stimme den Unterschied. Wenn die ganze Welt schweigt, macht eine Stimme den Unterschied. Ich habe mich gefragt, was ist ihr wohl diesem Mädchen durch den Kopf gegangen, als sie diesen Preis bekam. An diesem Galaabend in Oslo, was ist dir wohl durch den Kopf gegangen? Welche Erinnerungen sind hochgekommen? Ich glaube, sie dachte an diesen schweren Weg, an all diesen Widerstand, an all den Schwierigkeiten. Aber ich bin überzeugt, sie konnte vielleicht von Tränen gerührt an dem Abend sagen, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Die Vision ist Wirklichkeit. Ich darf eine Stimme sein für die Kinder, die keine Stimme haben. Und was für ein großes Fest wird da gefeiert. Es beeindruckt mich immer wieder, von solchen Menschen zu hören, die große Visionen haben, die groß träumen und alles dafür einsetzen, dass sie Realität werden. Solche Menschen inspirieren uns. Solche Menschen fordern uns heraus, dass auch wir nicht einfach mit gewöhnlichen Träumen zufrieden sind, sondern dass wir auch groß träumen und dass wir wirklich große Visionen haben und alles dafür geben. Wir haben uns in den letzten Wochen mit in dieser Serie die Kraft einer Vision mit der biblischen Geschichte von Nehemia beschäftigt. Auch ein Mann mit einer großen Vision. Ein Mann, der mutig ist, der trotz Widerstand und Anfeindungen alles gibt und weitermacht, bis die Vision Realität wird. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist in diesen Wochen durch diese Nehemia-Serie, aber ich muss euch sagen, diese Geschichte hat mich zutiefst berührt, inspiriert und herausgefordert. Und sehr ermutigt, weiterzumachen. Sehr ermutigt, große Visionen zu haben, daran festzuhalten, bis sie Realität werden. Wenn Nehemia uns etwas lehrt, dann das, Großes von Gott zu erwarten und mit seiner Hilfe Großes zu bewirken. Am Anfang dachte niemand, dass so etwas möglich ist. Oder? Die Mauer lag über 100 Jahre, brach in Trümmern. Oder? So viele Generationen zuvor haben es nicht geschafft. Und dann kommen ein paar und meinen, ja, die könnten die Mauer wieder aufbauen. Wo liegt der Unterschied? Nehemia und diese Menschen werden von einer Vision Gottes angetrieben. Sagen, hey, Gott hat uns eine Vision geschenkt. Und deshalb gelingt es ihnen, die Schutzmauer in einer Rekordzeit wieder aufzubauen. Wir haben das in Nehemia 6 schon gelesen. Es heißt hier, und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Die konnten die Stadtmauer wieder aufbauen. Aber habt ihr auch schon mal gefragt, ja, warum kommt nicht schon im Kapitel 6 so ein Aufrichtefest oder Einweihungsfest? Das kommt erst heute im Kapitel 12. Wisst ihr warum? Weil in dieser Vision ging es nicht nur darum, eine Schutzmauer wieder aufzubauen, sondern die Vision war auch, dass Israel und dass Jerusalem wieder zu einem Ort wird, wo Gott angebetet wird. Auch die Lebensmauern der Menschen sollten wieder aufgebaut werden. Menschen sollten wieder Mut fassen und sollten Gott wieder im Zentrum ihres Lebens stellen. Deshalb brauchte es zuerst auch Erneuerung und Erweckung und Wiederaufbau in ihren Herzen. Wir haben letzten Sonntag gehört, wie durch Umkehr zu Gott, durch Schuldbekenntnis und Bundeserneuerung eine riesige Erweckung stattgefunden hat in Jerusalem. Und jetzt haben sie allen Grund zu feiern. Und wir lesen von einem Riesenfest in Nehemia 12, ab Vers 27, lesen wir hier, bei der Anweihung der Mauer Jerusalems aber suchte man die Leviten an allen ihren Orten, um sie nach Jerusalem zu bringen, damit man die Einweihung mit Freuden begehen könnte, mit Lobliedern und Gesängen, mit Zimbeln, Harfen und Lauten. Also es war ziemlich laut. Und die Söhne der Sänger versammelten sich aus der ganzen Umgebung von Jerusalem und aus den Dörfern der Netophatiter, auch von Bet Gilgal, das waren so Dörfer rund um Jerusalem, und von den Landgütern von Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich Dörfer gebaut um Jerusalem her. Genau. Die Vision ist Wirklichkeit geworden. Was sie lange nur erträumen konnten, ist Realität geworden. Und sie wollen das richtig feiern und die scheuen keinen Aufwand. Die holen alle Priester und alle Leviten, alle Sänger und sagen, hey, komm, wir machen eine große Party, ein großes Fest zur Ehre von unserem Gott. Die feiern, dass Gott Unmögliches möglich gemacht hat. Stell dir mal diese Szene vor. Du bist dabei, vielleicht als Kind oder als Musiker oder einfach als Zuschauer und alle danken Gott laut und preisen Gott und du darfst einfach dabei sein und merkst, wow, da wird Gott gepriesen, da hat Gott etwas Wunderbares gemacht und diese Leute sind von Dankbarkeit erfüllt. Wann hast du das letzte Mal ein Fest gefeiert? Gestern? Ja, cool. Oder wann feierst du demnächst ein Fest? Oft neigen wir dazu, so die großen Feste zu feiern, oder die runden Geburtstage und Erfüllung von großen Projekten, große Abschlüsse. Und so schnell vergessen wir so auch kleine Feste zu feiern, uns auch über kleinere Sachen zu freuen. Nicht nur die runden Geburtstage, sondern auch einfach den Geburtstag zu feiern oder Hochzeitstag oder ja, jemand war da, hat mir gesagt, letztes Wochenende waren die weg, weil sie den 30. gefeiert haben, seit sie zusammen sind. Unglaublich, die feiern so etwas. Oder die Geburt eines Kindes oder das Überstehen einer schwierigen Situation, einer Krankheit oder das Bestehen der LAP, bald wird gefeiert, oder? Das erfolgreiche Ende eines Projekts. Gründe, Feste zu feiern, haben wir viele im Leben. Aber oft feiern wir nur die Großen. Das ist interessant, das jüdische Kalender war voll von Festen. Und vielleicht denken wir, ja, die waren faul, die wollten immer wieder einen Tag frei haben. Aber nein, Gott hat diese Feste angeordnet, zum sich freuen, zum feiern, zum Gott richtig feiern. Denn wer Feste feiert, ist dankbar und alles ist für ihn ein Geschenk Gottes. Feste können uns helfen, uns an Gott zu erinnern und ihn zu feiern. Nicht durch Saufgelage, sondern uns an Gott erinnern und sagen, hey Gott, bis jetzt hast du mich geführt, du wirst es auch weiterhin tun. Jemand hat mal gesagt, ein Leben ohne Feste ist wie eine weite Reise ohne Gasthaus. Oder? Wir brauchen auf unserer Reise immer wieder so wie ein Gasthaus, wo wir einfach zur Ruhe kommen können, wo wir sagen können, okay, jetzt wird gegessen, getrunken und gefeiert in Massen. Ich wünsche mir so sehr für mich und auch für uns als Gemeinde, dass wir immer mehr lernen, eine Kultur des Feierns und der Dankbarkeit zu pflegen. Dass wir uns freuen können über das, was schon geschehen ist, über das, was schon geschenkt worden ist von Gott. Dass wir mehr zusammenkommen, miteinander zu essen. Hey, jetzt ist warm. Dass wir den Garten wieder fühlen und spontan einfach Feste feiern. Dass wir einfach uns freuen und dankbar sind für das, was Gott in unserem Leben tut. Natürlich freue ich mich schon auf das ganz große Fest nächstes Jahr, wenn wir Gallo 17 einweihen werden. Also ich freue mich so riesig drauf. Aber es gibt bis dann gibt es noch viele Sachen, die wir feiern können. In 2 Wochen feiern wir die Konfirmation von 2 Teenies. Oder sie bestätigen, dass sie mit Jesus unterwegs sein wollen weiterhin. Dann Ende Juni feiern wir die Taufe, wo Menschen sagen, hey, wir wollen mit Jesus unterwegs sein. Aber auch zwischendurch, hey, wenn ein Projekt gelungen ist, wenn ein Lager gut über die Bühne ging, feiert das. Hey, nutzt die Sitzung nicht nur, um Sachen zu besprechen, sondern auch kleine Siege zu feiern. Oder wenn viele von euch beten schon lange für Menschen und plötzlich bekehrt sich diese Person. Hey, feiert das so richtig. Wofür wir Feste feiern, zeigt, was uns wirklich wichtig ist. So oft freuen wir uns nur über die großen Sachen im Leben, über die großen Visionen, die sich erfüllt haben, und verlieren wir die Sicht über die kleinen Visionen, die Gott immer wieder erfüllt. Letztens Montag war ich mit meiner Tochter unterwegs, die erste Velofahren-Lektion. Und ich hielt sie so an von hinten und feuerte sie so richtig an. Komm, mach weiter, geradeaus, konzentrier dich. Und ja, es war recht schwierig. Ich brauchte recht viel Geduld. Aber ich sagte, hey, das schaffst du. Und ich dachte, hey, dann kam mir der Gedanke, das ist auch eine Vision, oder? Ich träumte schon davon, gemeinsame Velotouren zu machen. Und ich sagte mir, oh, das ist deine Vision. Nein. Aber ich sagte, hey, mach doch weiter. Wenn du noch ein bisschen weitermachst, eines Tages kannst du selbstständig Velo fahren. Und irgendwann hat sie gesagt, oh, meine Hände tun mir weh, ich mag nicht mehr, komm, wir hören auf. Ich habe gesagt, doch, mach noch ein bisschen weiter, dann kannst du Velo fahren. Und ich glaube, so ist es auch in unserem Leben. Wir brauchen auch kleine Visionen, wofür wir kämpfen sollen. Denn jedes Mal, wenn auch so eine Vision erfüllt wird, haben wir Siege zu feiern. Dann merken wir, hey, wir sind einen Schritt weitergekommen. Wenn du die Fahrprüfung nach vielen Fahrstunden und nach 2 Fahrprüfungen endlich bestanden hast, wie ich, dann feiere das. Wenn du, gell? Wenn du deine Schule abgeschlossen hast, dann feier das richtig. Wenn du den Lebenspartner gefunden hast, dann lass das richtig feiern. Aber auch kleinere Sachen sind Grund zum Feiern. Welche Visionen sind in deinem Leben schon Wirklichkeit geworden? Nicht nur große, sondern auch kleinere Visionen. Wo kannst du sagen, hey, ich bin dankbar, Gott hat eine Vision in meinem Leben erfüllt. Jetzt seid ihr dran. Überlegt ihr, was für eine Vision, vielleicht im materiellen Bereich, gesundheitlichen Bereich, im geistlichen Bereich, familiären Bereich, hat Gott schon in deinem Leben erfüllt? Dass du sagen kannst, ja, das ist Realität geworden. Wem darf ich das Mikrofon geben?
Also ein paar Sachen, die ich frei geworden bin in den letzten 3 Jahren, aber ja, ich habe Missbrauch von zu viel Alkohol bin ich frei geworden, Pornografie bin ich frei geworden. Ich schlage mich nicht mehr selber, ich verfluche mich nicht mehr selber. Ja, Jesus in mein Herz gekommen und auf mich verändert hat, ja. Auf die mich stehren für das.
Die Vision der Freiheit ist Realität geworden, immer mehr.
Dass auch andere Menschen frei werden, das ist so meine Vision, ja.
Gott soll das schenken, dass durch dich immer mehr Menschen auch in die Freiheit hineinkommen, die du erleben durftest. Gott soll dich weiterhin beschützen und ganz frei machen. Noch nie erlebt, wie eine Vision Wirklichkeit hinten noch, hat jemand etwas erlebt? Ich vermute es fast, um was es geht, ja.
Also ich habe meine Frau vom Leben gefunden.
Wow, eine Vision ist Wirklichkeit geworden. Gott schenke, dass das noch mehr passiert in unserer Mitte.
Also meine Vision war zuerst einmal das Haus von Gott aufzubauen, das Evangelium. Und zweitens das Haus, wo wir jetzt wohnen, ich und der Roberto. Also ich und der Roberto haben das wirklich, ich sage immer, das ist Gottes Haus. Und wer reinkommt, muss das spüren, wirklich spüren. Und ich bin einen Monat, bevor wir raus mussten, mit dem Bankdirektor, mit allem drum und dran, mit dem Sitzer, und alle gesagt, entweder so oder raus. Ich bin dort gestanden und habe gesagt, nein, Jesus, das kann es nicht sein, dass du so etwas zulässt. Das kann es nicht sein. Ich bin dort gestanden und gesagt, und wenn ich auch unter einem Brücke wohne, ich gehe von da nicht raus. Und meine Mutter, Maria, das ist nicht normal. Mami, Jesus lässt das nicht zu. Es ist mir gleich, wenn ich raus muss, aber ich gehe unter einer Brücke, ich suche keine Wohnung, ich suche nichts, das ist mir egal. Und mein Mann hat geschaut, der Arme, meine, hat viel auf den Bau. Bis im Grundbuchamt geschehen ist, das geht innerhalb 3 Monate. Das gemacht hat, was unmöglich ist für einen Mensch, für eine Bank, egal wer. Und im Grundbuchamt und dem Bankdirektor habe ich gesagt, wissen Sie was, das habe ich Ihnen gesagt, dass ich von da nicht rausgehe, weil mein Gott macht es unmöglich möglich. Und dann wird ich erklären. Erst von kleines Mädchen habe ich immer geschrieben, weil ich in einem Bauernhaus gewohnt habe und ich immer ein Haus wollte. Weil ich von Sizilien in St. Gallen gekommen bin. Und Gott hat es mir mit 58 erfüllt.
Ja, auch solche Visionen können Realität werden. Danke Gott.
Ich bin einfach nur dankbar, dass ich Jesus gefunden habe.
Dass du Jesus gefunden hast. Was für eine Vision, die in Erfüllung gegangen ist. Eine Vision, die deine Coiffeuse gehabt hat, viel für dich gebetet hat, ist Wirklichkeit geworden. Ein Mensch hat Jesus gefunden. Ein Mensch, der früher nicht an Gott glaubte. Unglaublich. Möchte jemand noch etwas erzählen?
Ja, ich danke dir, Gott, für das, dass ich jetzt hier bin. Ich habe mein Leben schon recht verändert. Und auf da bin ich sicher, ich Stuhl steht, ich fahre viel Velo. Ich bin richtig wieder der Wasser geworden. Ich danke vielmals.
Ein Leben erlebt Veränderung. Das ist auch eine Vision, die die Realität wird. Unglaublich. Wenn wir so in unser Leben zurückschauen, können wir immer wieder sehen, und ich bin überzeugt, es gibt viel mehr, aber ihr getraut euch einfach nicht, kein Problem. Ich glaube, es gibt viel, viel mehr Visionen, die schon in Erfüllung gegangen sind. Aber das Problem ist, dass wir so schnell vergessen. Und deshalb tut es gut, mal so vielleicht in einem Tagebuch oder einfach Notizheft aufzuschreiben, hey, das ist meine Vision oder das wünsche ich mir von Gott. Und wenn das in Erfüllung geht, auch genau hinzuschauen und sagen, ja, das. So oft vergessen wir bitten Gott um irgendwas, und wenn er uns das geschenkt hat, haben wir schon vergessen, um was es ging. Ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, ich war schon einige Jahre Christ, und ich kam in eine große Not, weil ich irgendwann merkte, ich bin Christ, schon seit längerer Zeit, aber ich habe noch nie jemanden für Jesus gewonnen. Ich dachte, das ist nicht normal, also etwas Gesundes muss sich vermehren, oder? Im Sinn von, die Christen sind, als Christen haben wir diesen Auftrag. Und mit dieser Not kam ich zu Gott und sagte, das muss sich verändern in meinem Leben. Und dann hat Gott mir die Vision geschenkt, sagt, ja, durch dich werden Menschen zum Glauben finden. Und wenn ich zurückschaue, natürlich wünsche ich mir immer mehr, aber diese Vision ist Realität geworden und ich bin Gott dafür sehr dankbar. Lasst uns mal überlegen, ja, wie können wir eine Kultur des Feierns und der Dankbarkeit in unserem Leben pflegen? Was kannst du als nächstes feiern? Wann? Mit wem? Wo? Überleg dir mal. Hey, auch für kleine Sachen Gott zu danken und ihn zu feiern. Feste sind Chancen, uns an Gott zu erinnern und ihm unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und hier bei Nehemia sehen wir, wie wir feiern sollen. Nicht zur eigenen Ehre. Die sagen nicht, hey, seht her, was wir alles geschafft haben. Wir und unsere Anstrengungen und da, wir sind die besten Bauleute, die es überhaupt gibt. Nein, sondern bei Nehemia sehen wir die Fokussierung auf Gott. Der Abschluss des Mammutprojekts, Mauerbau, führt nicht dazu, dass sie selbstverliebt und sich selbstlobend die Einweihung feiern, sondern sie sagen, hey, Gott, du bist der Bauherr, wir haben dir alles zu verdanken. Es ist ein Wunder passiert, dass das überhaupt möglich ist. Und so auch wir, wenn wir uns in unserem Leben zurückschauen, können wir nur sagen, nur durch Gottes Gnade sind wir heute hier. Nur durch seine Güte. Ich kann mir nicht einfach auf die Schultern klopfen und sagen, bist du ein Toller, dass du all das geschafft hast in deinem Leben, sondern ich muss sagen, hey, dass ich heute hier bin, dass wir als Gemeinde heute hier sind, ist nur der Güte Gottes zu verdanken. Und das sehen wir auch hier bei Nehemia. Sie geben Gott die Ehre dafür und sagen, hey, du hast das geschafft. Ich meine, diese Leute, die da Einweihung feiern, die haben wirklich etwas geschafft, oder? In 52 Tagen, die haben nicht nur gebaut, sondern auch gekämpft, oder? Mit Schwert und Kelle in der Hand. Die haben 52 Nächte, die sind nicht aus den Kleidern rausgekommen. Die haben lang gekämpft und gearbeitet. Und eigentlich würden wir erwarten, dass sie so richtig ein Aufrichtefest machen und sich selbst feiern und denken, boah, sind wir tolle Leute. Oder wir hätten denken, ja, können ja, der Nehemia könnte ja die mutigen Kämpfer und Bauleute antreten lassen und für besondere Verdienste Orden an ihre Brust hängen. Oder er könnte jetzt so eine bronzene Tafel mit allen Namen drauf, seinen Namen obendrauf anfertigen lassen und dann Haupttor von Jerusalem anbringen für die nächste Generation, dass alle wissen, hey, die haben es gemacht. Oder das wären logische Überlegungen, oder? Wir machen schnell so Sachen, oder? Aber statt sich selbst zu feiern, verstehen die sich in erster Linie als Bauleute von Gott. Die merken, hey, Gott ist der Bauherr, Gott hat das ermöglicht. Deshalb kommt als nächstes, bevor sie richtig feiern, etwas ganz Spezielles. Wir lesen hier, und die Priester und die Leviten reinigten sich, sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer. Ich weiß nicht, ob ihr genau wissen wollt, wie das gereinigt wurde. Die hatten spezielle Rituale, Tiere wurden geopfert. Und die sagten, hey, durch Blutbesprengen wird das gereinigt. Weil die waren sich bewusst, hey, wir sind schuldig vor Gott geworden. Und Schuld kann nur durch Blut entfernt werden. Nur für Schuld muss mit dem Leben bezahlt werden. Und da waren ganz, ganz große Rituale und all diese Rituale und all diese Opfersachen im Alten Testament waren eigentlich nur da, um sie zu sensibilisieren, um ihnen zu sagen, hey, ihr braucht jemanden, der euch ein für alle Mal reinigt. Die mussten immer wieder feststellen, die Priester und die Leviten können gar nicht das Volk reinigen. Die kamen immer wieder, oder, zum Opfern. Das Bewusstsein, hey, wir brauchen jemanden, der uns für immer reinigt, stieg immer mehr. Und deshalb können die nicht stolz werden und sagen, hey, wir haben es geschafft, sondern sie merken, hey, wir brauchen Gott. Die hatten Gott begegnet beim Bauen. Die haben gemerkt, nur Gott kann so etwas machen. Die haben gemerkt, Gott ist heilig. Gott ist so anders als wir. Und wir haben Gott vergessen und wir haben uns schuldig gemacht. Und die fühlen sich so schmutzig, sodass sie gehen so weit, dass sie denken, sogar das, was wir gebaut haben, wie sollen wir das Gott weihen? Wir sind schuldige Menschen. Deshalb wollen sie das reinigen. Aber Gott zeigt uns am Kreuz von Golgatha, dass niemand sich selber reinigen kann. Und damit ist nicht einfach Schmutz vom Bauschutt gemeint, sondern den Schmutz, den wir immer wieder auf uns aufladen, weil wir uns gegen Gott auflehnen. Aber Jesus ist gekommen, um uns ein für alle Mal zu reinigen, indem er sein Leben für uns gegeben hat. Das beste Waschmittel, das es gibt, ist das Blut von Jesus, auch wenn das verrückt klingt. Jesus hat uns durch sein Blut reingewaschen, heißt es in der Bibel. Und wenn du zu Jesus kommst mit deinem Schmutz, hast du dich auch schon mal schmutzig, richtig so schmutzig gefühlt? Nicht, weil du im Sand gespielt hast, sondern weil du gemerkt hast, hey, ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Dann kannst du zu Jesus kommen und sagen, hey, ich bring dir all das, bitte reinige du mich. Es tut mir leid, ich bringe dir mein schmutziges Leben, gib mir ein neues Leben. Und wer das macht, darf, dem gelten auch die Worte aus der Bibel, wo es heißt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist verschwunden, siehe, Neues ist geworden. Hast du das schon mal erlebt in deinem Leben, wie Jesus dich reingewaschen hat, wie er dir ein neues Leben geschenkt hat? Das möchte dir Jesus schenken heute. Und ich bin so froh, dass wir hier kein Altar mehr haben, dass ich keine Tiere mehr opfern muss für euch. Das wäre ziemlich makaber. Sondern jedes Mal, wenn wir uns verunreinigen, dürfen wir wissen, Herr, Jesus hat uns reingewaschen. Das Einzige, was wir tun müssen, in den Augen von Gott sind wir rein. Wenn Gott uns anschaut, sieht er Jesus an, der dafür gezahlt hat. Und wenn wir immer wieder mal missgebaut haben, können wir zu Jesus kommen und sagen, reinige du meine Hände bitte, reinige du meine Augen, reinige du meine Gedanken, reinige du meine Lippen. Und Jesus reinigt uns. Wir müssen ohne großen Aufwand, er reinigt uns. Ich weiß nicht, in welchem Bereich deines Lebens du dich Reinigung wünschst. So eine Grundreinigung vielleicht. Sag es Jesus. Er macht das gern. Er hat dafür schon gezahlt. Ich glaube, wir neigen dazu, das Feiern unseres Gottes zu vergessen oder zu vernachlässigen, weil wir uns selber zu viel zuschreiben. Oder wenn ich mir selber zu viel zuschreibe, dann feiere ich mich selber und denke, ja, ich habe es geschafft. Aber wenn ich merke, hey, Gott hat das geschenkt, dann kann ich nur danken und mich freuen. Und das tun sie auch hier ganz aufwendig. Wir lesen hier, und ich ließ die Fürsten von Juda auf die Mauer steigen und setzte zwei große Dankchöre ein und veranstaltete einen Umzug, der eine Dankchor zog nach rechts über die Mauer zu Misto hin und hinter ihnen her ging Hosea mit der einen Hälfte der Fürsten von Juda, dazu Asaria, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Shemaja und Jeremia und etliche der Priester mit Trompeten, nämlich Zecharia, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemaias, des Sohnes Matanias, ganz schöne Namen da, des Sohnes Michaias, des Sohnes Sakurs, des Sohnes Asafs und seine Brüder Shemaja, Azareel, Milalai, Gilalai, die waren Zwillinge vielleicht, Maai, Netanel, Judah und Hanani mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes und Esra, der Schriftgelehrte vor ihnen her. Also zwei Gruppen. Und sie zogen zum Quelltor und dann geradeaus auf den Aufstieg zur Stadt Davids, den Aufgang der Mauer hinauf, oberhalb des Hauses Davids vorbei, bis zum Wassertor gegen Osten. Also oben auf der Mauer waren die und die lassen es richtig krachen, richtig laut. So etwa hat die Mauern ausgesehen, die fangen irgendwo an und die einen so, die anderen so und die treffen sich hier beim Tempel und feiern so richtig. Und man muss sich das so vorstellen, so da über die Mauer gingen die und jetzt ist die Stunde der Wahrheit, oder? Wird die Mauer verheben? Ich habe mich gefragt, ja gut, für Nehemiah war das nicht ganz, ja. Warum dieser Aufwand? Die hätten einfach so ein bisschen zusammen essen können, ein bisschen singen, aber warum auf die Mauern laufen? Ein Risiko, oder? Was ist wohl dem Nehemiah durch den Kopf gegangen, habe ich mich gefragt, als er und seine Leute auf die Mauern stieg. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich an die Anfangszeit erinnern mussten. Also 52 Tage zuvor nur Schutt und Asche, verbrannte Steine und verbranntes Holz und jetzt eine Mauer, eine fertige Mauer. Ich bin überzeugt, die mussten sich auch an all die Kämpfe und Widerstand erinnern, dass sie so oft fast aufgegeben hätten. Sie erinnern sich ganz gewiss an noch etwas anderes. Wisst ihr an was? Vielleicht auch, ja. Aber die erinnern sich auch an die Spottworte der Feinde. Wisst ihr noch, was die Feinde gesagt hatten? Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Und er sprach vor seinen Brüdern und den Kriegsleuten von Samaria, was machen die ohnmächtigen Juden? Soll man sie gewähren lassen? Werden sie ein Opfer darbringen? Werden sie es eines Tages vollenden? Ja. Werden sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder beleben, dass sie doch verbrannt sind? Ja. Und Tobia der Ammoniter war bei ihm und sprach, sie mögen bauen, was sie wollen. Wenn ein Fuchs hinaufginge, würde er ihre steinernen Mauern zerreißen. Und jetzt steigen die, ich weiß nicht wie viele, vielleicht Hunderte, oder? Auf die Mauern und die laufen auf die Mauern und die merken, hey, die trägt uns und wir sind ein bisschen schwerer als ein Fuchs. Was für eine starke Bestätigung von Gott, hey, eine Vision ist Wirklichkeit geworden. Und alle Feinde mussten erkennen, die hörten sie von Weitem, hey, das hat Gott geschenkt. Und vielleicht ist auch in deinem Leben so, du hast eine Vision von Gott empfangen, aber niemand glaubt daran. Du erlebst Spott und Ablehnung vielleicht, oder du hast selber den Glauben verloren, dass sie wirklich eines Tages Realität wird. Dann glaube ich, dass Gott dir heute Morgen sagen will, mach nur noch ein bisschen weiter. Mach noch einen Schritt, noch einen Tag, noch eine Woche. Gib einfach bitte nicht auf. Und dann wirst auch du eines Tages zusehen, wie deine Mauern stehen und wie du darauf steigen kannst und laufen kannst und wie sie dich tragen. Mach einfach noch ein bisschen weiter. Gib bitte nicht auf, dann wird auch diese Vision, die Gott dir geschenkt hat, Realität werden. Lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht ablenken. Es kommt der Tag, da wirst auch du deine Mauer einweihen können. Aber ich habe mich doch gefragt, warum dieser Aufwand, ein riesiger Aufwand? Auch während der Bauzeit war es ja so, dass jeder sich auf einem Teil der Mauer konzentrieren musste, oder? Die hatten vielleicht 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, keine Ahnung. Und die mussten einfach dort bauen. Aber indem sie auf die Mauern rundherum gehen, bekommen sie den Überblick, oder? Die merken, wow, wir sind Teil von einem großen Werk. Es geht nicht nur um 3 Meter Mauern. Es geht nicht nur darum, dass sie vor meinem Haus so ein bisschen Schutz da ist, sondern es geht um ein großes Projekt. Es geht darum, dass die Stadt Gottes wieder aufgebaut wurde. Und gemeinsam ist das möglich gewesen. Zusammen, weil wir in Einheit zusammengearbeitet haben, haben wir das mit Gottes Hilfe geschaut. Und indem sie auf die Mauer, von der Mauer herunterschauen, merken sie, ja, wir brauchen einander, auch in der Zukunft. Und zusammen ist das möglich geworden. Aber interessanterweise sagte niemand, hey, im Fall, ich muss bei diesen 3 Metern meinen Namen draufschreiben. Diesen Teil gehört mir im Fall. Ich darf mitbestimmen, was damit gemacht wird. Nein, die sagen, hey, die Mauer gehört Gott. Es ist Gottes Stadt. Wir haben das Werk Gottes vollbracht. Und sehr speziell, 8-mal ist hier von Singen die Rede, 6-mal von Dankbarkeit, 7-mal von Freude, 3-mal werden Instrumente erwähnt. Das ist eine Folge von Erweckung. Freude, Dankbarkeit und Gott feiern. Das passiert, wenn Gott uns erweckt. Und die Freude ist so groß, dass von Weitem diese Freude gehört wird. Und an jenem Tag brachte man große Opfer da und war fröhlich, denn Gott hat ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich. Und man hörte die Freude Jerusalems weithin. Was für ein Fest. Ich glaube, auch uns tut es immer wieder mal gut, so auf unseren Lebensmauer einen Rundgang zu machen und uns zu erinnern, wo hat Gott mir eine Freude gemacht? Wo hat Gott das Werk meiner Hände gelingen lassen? Wo hat Gott geschenkt, dass alles gut über die Bühne ging? Denk mal nach. Gibt es irgendeine Situation, vielleicht in der letzten Zeit, wo du sagen musstest, ja, wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, da hat Gott mir Gelingen geschenkt. Hat jemand so etwas erlebt? Wo hat Gott dir eine Freude bereitet? Wo hast du erlebt? Ja?
Ich habe vor ein paar Wochen eine VA müssen haben, also Präsentation. Und ich habe eigentlich recht spät angefangen. Und ja, ich habe wirklich nicht gewusst. Ich musste wirklich auf Gott vertrauen, dass er mir auch hilft, weil ich allein hätte es nicht geschafft. Und ja, ich habe jetzt eigentlich eine Note, Gesamtnote, 5,5.
Wow, da hat Gott Freude geschenkt, oder? Super, danke Gott.
Gott hat immer wieder bewahrt, behütet und gesegnet. Durch Jesu Liebe sind wir immer wieder frei und fröhlich, weil er hat uns erlöst. Und durch sein Blut sind wir gereinigt. Halleluja.
Amen.
Ich bin letzten Donnerstag mit der Gymnastikgruppe einen Tag auf Reise gsi und Vortag oder auch schon vorher habe ich gedacht, oh, mir stinkt das mega. Es hat keine Gläubige, also ja, es hat wirklich. Ich kenne eigentlich alle und denke, und dann habe ich gesagt, Herr, es soll ein Grund sein, dass ich da gehe und mich aufraffe und sage, Herr, der Tag gehört dir und schenk du, dass es einfach ein guter Tag wird. Und ich durfte es wirklich erleben. Wir haben so viele gute Gespräche. Wenn wir im Zug waren, ist man immer wieder neben anderen gesessen. Und das war einfach eine riesige Bereicherung. Dann müssen wir sagen, Herr, du bist gut.
Gott hat Gelingen geschenkt und hat dir Freude geschenkt. Seht ihr, wenn wir genau hinschauen, dann merken wir immer wieder, wie Gott uns Freude bereitet hat in unserem Alltag. Wir merken, hey, Gott hat etwas wieder aufgebaut in unserem Leben. Lücken sind geschlossen worden. Wenn wir mittendrin sind, neigen wir dazu, nur darauf zu schauen, auf das, was noch nicht ist. Auf die Baustelle, auf die Probleme, auf die Schwierigkeiten. Aber wenn wir rückblickend zurückschauen, merken wir, Gott ist gut. Er hat so vieles aufgebaut in unserem Leben. Er hat uns so viel Freude bereitet. Es gibt 2 Möglichkeiten, durchs Leben zu gehen. Ich kann ständig unzufrieden sein, immer auf das schauen, was noch nicht ist, was Gott mir noch nicht geschenkt hat, was noch nicht passiert ist. Und dann bin ich ständig undankbar. Dann ist das Leben mühsam, ist alles nur noch schwarz. Oder aber ich entscheide mich, auch auf die kleinen Dinge zu schauen, die Gott schon getan hat und bin dankbar. Sage, ja Gott, du hast auch kleine Visionen erfüllt. Ich bin nicht mehr dort, wo ich letztes Jahr mal war. Du hast mich unterstützt, du hast mir geholfen, du hast das aufgebaut in meinem Leben. Wenn wir genau hinschauen, erfüllt sich unser Herz mit Dankbarkeit. Deshalb bitte ich dich, entscheide dich, eine Kultur des Feierns und der Dankbarkeit zu pflegen. Und Gott zu sagen, hey, danke für das, was du in meinem Leben getan hast. Die kleinen Dinge, die großen Dinge, die kleinen Visionen, die großen Visionen. Wenn wir zurückschauen und merken, wie Gott kleinere Visionen in der Vergangenheit erfüllt hat, gibt uns das Mut, dran zu bleiben, weiterzumachen, an den großen Visionen festzuhalten, im Wissen, auch die wird Gott eines Tages erfüllen und dann werden wir richtig, richtig feiern. Was wirst du als nächstes feiern? Überleg dir mal. Wir haben viel Grund zu feiern. Lasst uns aufstehen und jetzt schon Gott feiern. Gott Vater, wir haben so viel Grund zu feiern und dankbar zu sein für all das Gute in unserem Leben. Auch für das, was wir durch Nehemia lernen konnten. Vergib uns, dass wir gerade so in diesem Land so viel nur auf Arbeit fokussiert sind, auf Leistung, auf das, was noch nicht ist und so viel unzufrieden sind. Vergib uns bitte. Und erfüll du unser Herz mit Dankbarkeit und Freude und lehre du uns richtig zu feiern. Irgendwie wissen wir gar nicht so recht richtig ausgelassen zu feiern. Steck uns an mit deiner Freude. Schenk uns eine Sicht für die kleinen Dinge im Leben, die du bewirkst. Wir danken dir von ganzem Herzen für alles. Mehr als alles danke ich dir für die Rettung, für die neue Identität, für die wunderbaren Menschen, die du uns geschenkt hast. Aber auch für jeden Atemzug, für Gesundheit, für das Tageslicht, das wir sehen können, für Kleidung und Nahrung, für Freiheit, die wir genießen dürfen, dass wir nicht verfolgt werden. Wir danken dir für alles. Lehrt uns, dankbar zu sein und Feste zu feiern, dir zur Ehre. Nicht wir, sondern du allein bist würdig, angebetet zu werden. Und das wollen wir jetzt tun. Amen.